ARD Sounds.
We're investigating the most serious terrorist incident in the world.
Das ist Detective Constable David Campbell von Scotland Yard, Antiterrorabteilung.
A large number of people have been killed. We, the police in London, want to take our part in bringing the people involved in this to justice.
Ende September 2001 hat den Auftrag, jemanden zu verhören. Ein Mann, der mit den größten Terroranschlägen in der Geschichte der USA zu tun haben soll.
We're in the interview room at Paddington Police Station, and just to confirm that this interview is subject to audio recording.
David Campbell sagt seinem Gegenüber, dass alles auf Tonband aufgezeichnet wird.
Do you understand that no more?
Yeah.
Das, was ihr hier hört, sind die Originalaufnahmen von 2001. Sie sitzen in einem kleinen, kargen Verhörraum in der Paddington Green Police Station im Westen Londons. Ein Tisch, vier Stühle, schallgedämmte Wände. An der Decke eine Kamera, damit Ermittler in einem Nebenraum zuschauen können. Und an der Wand ein Panikknopf für den Notfall.
And for the benefit of the team.
Der Polizist bittet den Mann, seinen vollständigen Namen zu nennen.
Omar Al-Bayoumi.
Omar Al-Bayoumi aus Saudi-Arabien.
Would you like to say anything about this allegation that we've made against you?
Ob er sich zu den Vorwürfen äußern möchte.
Yeah, I can say I don't have any idea about this situation from the beginning until now.
Al-Bayoumi bleibt ganz ruhig, schaut dem Ermittler direkt in die Augen und sagt dann,
because I am busy with my studying and I have no idea.
Er habe überhaupt keine Ahnung. Er sei nur ein saudischer Student. Mit Terrorismus habe er nichts zu tun. Ermittler Campbell spricht ganz ruhig einen harten Verdacht aus.
We believe that you have assisted two individuals in the preparation, instigation or commission of acts of terrorism on the 11th of September.
Dass Al-Bayoumi einigen der Attentätern in den USA geholfen hat, die am 11. September 2001 Flugzeuge entführt und in Gebäude gelenkt haben. Dass er ihnen zum Beispiel ein Bankkonto und ein Apartment organisiert hat. Al-Bayoumi sagt, ja, das stimmt. Ich helfe Leuten, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie eine Wohnung suchen oder ein Bankkonto eröffnen wollen. Aber ich wusste nichts von Terrorplänen. David Campbell von Scotland Yard sagt, es gibt nur eine Version der Wahrheit. Und dass sie hoffentlich in diesem Verhör die Wahrheit erfahren werden. Al-Bayoumi erwidert, ich sage die Wahrheit. Ich verheimliche nichts. Dieses Verhör bei Scotland Yard im September 2001 dauert insgesamt 7 Tage. Und gegen Ende ist sich der Antiterrorermittler David Campbell sicher.
But you have told me untruths or lies at any stage during this interview.
Omar Al-Bayoumi, der Mann aus Saudi-Arabien, der da vor ihm sitzt, der lügt.
We have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
Holy shit!
Oh my God.
Oh my God.
That looks like a second plane.
I don't know which tower it is, but it hit directly in the middle of one of the World Trade Center towers.
Ihr hört Dark Matters und das hier ist Staatsgeheimnis 9-11, eine 5-teilige Podcast-Serie des WDR. Folge 1, Cover-Up. Ich bin Nikolaus Steiner, Journalist beim WDR und jeder Journalist hat diese eine Recherche, diese eine Geschichte, die einen immer wieder beschäftigt. Bei mir ist es diese Geschichte von diesem Mann, der da in London verhört wird. Omar Al-Bayoumi aus Saudi-Arabien. Seit mehr als 10 Jahren verfolge ich die Spur dieses Mannes und versuche Antworten auf die vielen Fragen zu finden, die ihn umgeben. Hatte die saudische Regierung diesen Mann beauftragt, einigen der Attentäter zu helfen? Ist er vielleicht ein Spion, ein Mitarbeiter des Geheimdienstes? Wusste die Regierung von den Terrorplänen? Ist Saudi-Arabien also mitverantwortlich für den größten Angriff auf amerikanischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg? Saudi-Arabien ist nicht irgendein Staat. Es ist eines der reichsten Länder der Welt. Neben Israel der wichtigste Verbündete der USA im Nahen Osten. Öllieferant, milliardenschwerer Waffenkäufer und bedeutender Militärstützpunkt der USA. In diesem Podcast gebe ich euch Einblick in eine Welt der Geheimdienste, die sonst verschlossen bleibt. Ich spreche mit ehemaligen FBI-Ermittlern, hochrangigen Politikern, Top-Anwälten, Investigativjournalisten und mit Menschen, die seit dem 11. September 2001 ein anderes Leben führen. Ein Leben mit einer riesigen Lücke.
Hello, Nicholas.
Hi, Brad. How are you?
Good, how are you?
Yeah, thank you, very good.
Das ist Brad, Brad Eagleson. Wir kennen uns schon einige Jahre und ich habe ihn mehrfach interviewt. Wir sprechen meistens per WhatsApp-Call. Brad ist 40, ein stämmiger Typ mit akkurat geschnittenem Bart.
Brad, if you want to, we can start with the interview, okay?
Sure, yes.
Brad ist Banker und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern schon sein ganzes Leben in Connecticut, in einer kleinen Stadt, etwa 2 Autostunden nördlich von New York. Sie haben ein Haus mit einer großen Einfahrt und einer riesigen US-Flagge davor. Brad hat auf den ersten Blick ein schönes Leben. Aber er hat auch eine Wunde. Eine, die man nicht sieht.
We are frustrated, we are tired, we are angry.
Er ist sauer auf seine Regierung. Nicht nur auf die jetzige, sondern auf alle seit dem 11. September 2001.
We've seen a cover-up starting from President Bush, perpetuated by Obama, amplified by Trump.
Brad sagt, dass alle Präsidenten seitdem, Bush, Obama, Trump, etwas vertuschen.
We've seen an active cover-up by the United States government of the Saudi-Arabian role's involvement in 9/11.
Sie vertuschen, welche Rolle Saudi-Arabien bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gespielt hat, sagt Brad. Er will Antworten und Gerechtigkeit. Denn der 11. September, 9/11, ist ein Tag, der eine riesige, schmerzhafte Lücke in sein Leben und das seiner Familie reißt. Ein Tag, der eigentlich wunderschön beginnt.
It was a beautiful fall day. You had that fall feel in the air.
Blauer Himmel, Sonne, nicht zu heiß.
The air was dry, the sun wasn't as strong. It had a little bit of a brisk chill to it.
Ein Tag, der so gar nicht zu dem passt, was dann passiert.
Just a stunning day. You know, looking back, what a juxtaposition to have such a gorgeous day and such a horrific event happening.
Brad ist damals 15 Jahre alt und sitzt an diesem Morgen in der Schule, 2. Klasse High School, was bei uns etwa der 10. Klasse entspricht. Als plötzlich ein Mitschüler auf ihn zukommt und sagt,
"Hey, did you hear the news about the plane?" And I said, "No." I said, "What are you talking about?" They said, "Oh, a plane flew into the World Trade Center Tower."
Dass ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen ist. Brad merkt, wie sein Herz schneller schlägt, denn in diesem Moment arbeitet sein Vater in einem der beiden Türme, die das Wahrzeichen New Yorks und ganz Amerikas sind. Aber so richtig Sorgen macht er sich noch nicht.
And I immediately thought that it was like an inexperienced pilot flying like a little propeller plane that was way off course.
Brad denkt, dass es so ein Kleinflugzeug war mit einem unerfahrenen Piloten.
No, it wasn't a small plane, it's a jet.
Aber sein Freund sagt, nein, es ist eine große Maschine, ein Jet. Brad ist jetzt irgendwie verwirrt und weiß nicht, was er tun soll. Handys hat zu der Zeit kaum einer in seiner Klasse. Er will sich also auf den Weg ins Sekretariat machen, um zu Hause anzurufen. Dann hört er plötzlich eine Durchsage des Direktors. 2 Flugzeuge haben das World Trade Center getroffen und ein weiteres das Pentagon, also das Verteidigungsministerium.
And my heart sank because I knew that this was more than just a pilot going off course. I knew that this was a deliberate attack.
In dem Moment wird Brad klar, das ist kein Unfall. Das ist etwas Großes. Das ist ein Angriff auf die USA. Er steht sofort auf, eilt ins Sekretariat und ruft seine Mutter an. Seine Mutter sagt,
"Don't worry, so my older brother Kyle, talk to dad."
Mach dir keine Sorgen. Dein Bruder hat mit Papa gesprochen.
He's okay.
Es geht ihm gut.
Stay right there.
Als er das hört, ist er unfassbar erleichtert.
I started to break down and cry because I was so relieved.
Brad laufen die Tränen.
I still get caught up telling the story. They were tears of joy. Tears of relief.
Tränen des Glücks. Die ganze Anspannung, die Sorgen verschwinden. Seinem Vater geht's gut. Er lebt.
If you've never experienced this feeling, it's like it's a one in a lifetime thing.
Ein one in a lifetime thing, sagt Brett.
It's an uncontrollable sense of relief, and for me, it manifested itself through just I was just crying because I was so happy.
Er sitzt jetzt also da, weinend vor Erleichterung auf einem Stuhl im Sekretariat. Aber keine 5 Minuten später hört er einen Satz, den eine der Sekretärinnen sagt.
Oh my God, the building fell.
Einen Satz, der alles auf den Kopf stellt. Ein Turm des World Trade Centers ist eingestürzt.
Just a horrific emotional rollercoaster. I was immediately back to the space that I was 5 minutes prior.
Diese tiefe Erleichterung, die er gerade noch verspürt hat, ist mit einem Schlag weg. Die Angst mit voller Wucht zurück.
And I said, I hope Dad got out. So my mom just had this look of just despair on her face, and I remember, and I could just tell that she had such anxiety, and then I had anxiety.
Seine Mutter kommt in die Schule. Ihre Hand zittert. Sie hat ein Handy, und gemeinsam versuchen sie, Brads Vater zu erreichen.
And there was no answer, and there was no answer.
Es geht keiner ran. Brad und seine Mutter fahren nach Hause. Nach und nach kommt die ganze Familie zusammen.
Oh my God!
Oh,
oh my God!
No.
Oh my God!
I remember my uncle came over and he sat on the couch and watched the TV the entire night.
Sein Onkel schaut die ganze Nacht Nachrichten.
And he stayed with my mom, and you know, my brothers were home as well, and in set this feeling of hope.
Tief im Innern wissen sie, dass ihr Vater, Bruder, Ehemann tot ist. Aber sie klammern sich fest an so einer irrationalen Hoffnung, dass er es vielleicht doch irgendwie geschafft haben könnte.
You know, there's still theoretically, mathematically, you know, people can live X amount of days with no food, they can live X amount of days with no water, you know, he could still be alive.
Sie hoffen, dass er irgendwo verschüttet liegt, vielleicht Wasser hat und Essen und so mehrere Tage oder sogar Wochen überleben könnte.
You know, you kind of just slowly let go.
Und dann, sagt Brad, verabschiedest du dich irgendwann von dieser Hoffnung, lässt los.
We never did recover his body.
Die sterblichen Überreste seines Vaters haben sie nie gefunden. Was ist mit Brads Vater genau passiert? Das erfährt er von Arbeitskollegen seines Vaters, die überlebt haben. Ein paar Tage später.
He was in the lobby of the South Tower.
Als das Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers einschlägt, da ist Brads Vater ganz unten, im Erdgeschoss, direkt am Ausgang. Er kann eigentlich sofort wegrennen, sich in Sicherheit bringen.
And he told his colleagues, everybody get out of the building. I'm gonna go back up to the 17th floor.
Aber Brads Vater sagt seinen Kollegen, er geht jetzt zurück in den 17. Stock.
He's gonna grab the radios.
Dort gibt es spezielle Funkgeräte, die er für Polizei und Feuerwehr holen will.
And he's gonna make sure that there's nobody that needed help or perhaps a handicapped person who may have been stuck in a stairwell.
Und er will sehen, ob es noch Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Als er gerade auf dem Weg nach oben ist, stürzt der Turm ein.
You know, part of me is we're so proud of him and he gave his life and he died a hero.
Brad sagt, er ist unheimlich stolz auf seinen Vater. Auf der einen Seite ist er für ihn ein Held, weil er helfen wollte, weil er bereit war, sein Leben für andere zu riskieren.
The other part of me, the selfish side of me is why couldn't you just walk out like every other person?
Aber als Sohn, sagt Brad, denkt er nur, warum konntest du nicht einfach abhauen? Amerika wird angegriffen und fast 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt schauen zu. Ich bin damals 18 Jahre alt, sitze vor dem Fernseher und sehe live, wie die beiden Türme des World Trade Centers, die Twin Towers, das Symbol für amerikanische Stärke, Freiheit und Kapitalismus, von Flugzeugen angegriffen werden. Erst stürzt der eine, dann wenig später der andere Turm in sich zusammen. Es wirkt einfach surreal und gleichzeitig unfassbar bedrohlich, weil ich spüre, da passiert jetzt was. Die Welt wird sich jetzt ändern, das ist eine Zäsur. Und so langsam wird klar, was an diesem Tag tatsächlich geschehen ist.
We have some planes that stay quiet and we'll be okay. We're heading to the airport.
Früh am Morgen des 11. September kapern 19 Attentäter fast zeitgleich 4 Passagiermaschinen. Sie haben reguläre Flugtickets und kleine Messer dabei. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber damals war es erlaubt, solche mit an Bord zu nehmen. Als die vier Flugzeuge in der Luft sind, dringen die Attentäter in die Cockpits ein, bedrohen die Piloten und übernehmen die Steuerung. Eine Maschine lenken die Attentäter in den Nordturm des World Trade Center. Eine zweite Maschine wird in den Südturm geflogen. Einen dritten Jet steuern die Attentäter ins Pentagon, das US-Verteidigungsministerium. Eine vierte Maschine ist offenbar ebenfalls auf dem Weg nach Washington, D.C. Passagiere versuchen, ins Cockpit einzudringen. Aber kurz bevor sie die Attentäter überwältigen können, steuern diese das Flugzeug Richtung Boden. Die Maschine stürzt auf offenem Feld ab. 2.977 Menschen sterben an diesem Tag, ebenso wie die 19 Attentäter. Mehr als 6.000 Menschen werden verletzt. Zunächst herrscht Chaos. Gibt es noch mehr Attentäter? Weitere Ziele? Ist Amerika im Krieg? Alle Flugzeuge im US-Luftraum werden zur Landung aufgefordert. In New York fliehen Menschen zu Fuß über die Brooklyn Bridge. Der Verkehr ist zusammengebrochen. US-Präsident George W. Bush wird auf einen Militärstützpunkt in Sicherheit gebracht. Einen Tag später stellt der NATO-Rat den Bündnisfall fest, das bislang einzige Mal in der Geschichte. Und die Welt fragt sich, wie kann das sein? Wer ist in der Lage, einen Terroranschlag so zu planen, dass 19 Attentäter gleichzeitig Flugzeuge kapern, diese auch noch fliegen können und gezielt in Gebäude lenken? Wer hat das geplant? Wer hat diese Attentäter ausgebildet und finanziert? Kurz, wer steckt dahinter?
Members of Congress, I have the high privilege, the distinct honor of presenting to you the President of the United States.
Die Antwort gibt US-Präsident George W. Bush wenige Tage später. Am 20. September 2001 läuft er im US-Kongress mit ernster Miene zum Rednerpult.
Thank you very much.
Im Hintergrund ist eine riesige Amerika-Flagge aufgehängt. Und allen ist klar, jetzt wird er Amerikas Antwort auf die Terroranschläge geben.
Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaida.
Da ist er, der Name. Al-Qaida, islamistische Extremisten, eine Terrororganisation, die vor allem den USA den Kampf angesagt hat, damit die ihre Soldaten, Kriegsschiffe, Flugzeuge und überhaupt sich komplett aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückziehen.
The terrorists practice a fringe form of Islamic extremism. They hate our freedoms.
Sie hassen unsere Freiheit, sagt der Präsident.
Our freedom of religion,
die Religionsfreiheit,
our freedom of speech,
die Meinungsfreiheit. Und dann sagt der US-Präsident einen entscheidenden Satz.
In every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
Jede Region, sagt er, muss nun entscheiden, ob sie auf der Seite der USA oder auf der Seite der Terroristen steht.
From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism.
Und jede Nation, die die Terroristen unterstützt, wird von den USA künftig als Feind betrachtet. Welches Land er als erstes dabei im Blick hat, sagt er dann.
The leadership of Al-Qaida has great influence in Afghanistan.
Afghanistan. Und die radikal-islamistischen Taliban, die dort herrschen.
By aiding and abetting murder, the Taliban regime is committing murder.
Die Taliban seien ebenfalls Mörder, weil sie Al-Qaida unterstützen. Und dann sagt er noch einen Satz, an sein Militär gerichtet.
I have a message for our military. Be ready.
Seid bereit. Dann folgt Amerikas Antwort auf die Terroranschläge vom 11. September.
Hi, John.
Hi, grüß dich.
Bist du jetzt eigentlich beim russischen Geheimdienst oder beim amerikanischen Geheimdienst?
Ich würde sehr gerne einige Menschen wissen. Also mir wird schon mal vorgeworfen, chinesischer Agent zu sein. Und dann hieß das, ich sei CIA-Agent. Und in der letzten Zeit heißt das, also ich sei russischer Spion. Aber die Wahrheit ist relativ langweilig. Ich arbeite für den Norddeutschen Rundfunk.
Das ist mein Kollege John Götz, Investigativreporter beim NDR. John ist US-Amerikaner, in New York aufgewachsen. Gegen ihn wurde mal das Gerücht gestreut, er sei ein russischer Spion.
und gegen ein Gerücht kann man sich schlecht wehren. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass John ein Hardcore-Investigativjournalist ist, der schon viele Geschichten recherchiert und enthüllt hat, die den Geheimdiensten gar nicht gefallen haben. Zum Beispiel hat er ein CIA-Entführungsprogramm aufgedeckt, Kriegsverbrechen in Afghanistan, geheime Drohneneinsätze, die Zusammenarbeit von BND und NSA. Er hat die Whistleblower Edward Snowden und Julian Assange getroffen. Er hat Gefangene aus Guantanamo interviewt. Kurz, John kennt sich wirklich gut aus in der Welt der Geheimdienste. Und er hat sich immer wieder und sehr intensiv mit dem 11. September und den Folgen beschäftigt. Deshalb werdet ihr John auch in diesem Podcast immer mal wieder hören. John, wenn ich mich als Journalist mit dem 11. September 2001 beschäftige, da habe ich schon das Gefühl, ich muss so eine Art Disclaimer setzen. Ich muss sagen, nein, Achtung, das, was jetzt kommt, ist keine Verschwörungstheorie.
Ja, das ist leider so, weil es einfach so viele crazy Geschichten da draußen gibt, dass die ernsthaften Fragen und ernsthafte Zweifel einfach untergehen. Es wird einfach über ganz viele einfach der Stempel Verschwörungstheorie drauf gemacht. Aber hier bei deiner Story hast du ja Belege, du hast Ermittlungsakten und du hast Zeugenaussagen.
Lass uns mal zu den Folgen von 9/11 kommen. Die USA greifen ja dann wenige Wochen später Afghanistan an, die Taliban. Warum machen die das?
Naja, also weil die radikal-islamistische Taliban der Terrororganisation Al-Qaida Rückzugsräume angeboten hat und gegeben hat. Dort waren ihre Trainingslager, ihre Kommandozentrale von Al-Qaida und auch von Osama bin Laden selbst. Die waren unter dem Schutz der Taliban.
Und die USA übernehmen ja auch recht schnell dann die Macht in Kabul, in Afghanistan. Die Taliban sind erstmal geschlagen, so scheint es zumindest. Mission accomplished, also Ziel erreicht, kann man sagen.
Also was sie geschafft haben, ist, dass sie Al-Qaidas Netzwerk erstmal zerschlagen haben. Es gab seitdem auch keinen großen Terroranschlag mehr in den USA. Aber der Afghanistan-Einsatz war insgesamt natürlich eine Katastrophe. Schätzungsweise sind also 200.000 Toten, Millionen Menschen auf der Flucht in den Nachbarländern. Und heute sind die Taliban wieder da. Es wäre nichts und die unterdrücken natürlich also brutal die Bevölkerung.
Aber Afghanistan ist nicht der einzige große Krieg, der auf die Terroranschläge vom 11. September folgt. Im Januar 2003, also knapp anderthalb Jahre nach 9/11, tritt US-Präsident George W. Bush wieder im US-Kongress vor die Kameras. Jetzt geht es um ein anderes Land, Irak. Und der Diktator dort, Saddam Hussein, der habe auch mit den Terroranschlägen vom 11. September zu tun, behauptet der US-Präsident. Der würde auch solche Terroristen unterstützen.
Imagine those 19 hijackers with other weapons and other plans, this time armed by Saddam Hussein.
Stellt euch die 19 Attentäter vor mit anderen Waffen, ausgerüstet von Saddam Hussein, warnt der US-Präsident. Und diese Rede, die verfolgt damals auch Brad Eagleston, der seinen Vater bei den Anschlägen verloren hat.
We believed our country and we believed everything that they told us and we thought that Saddam Hussein was going to be the next source, it was going to be the next event.
Brad glaubt Präsident Bush.
That Saddam Hussein had weapons of mass destruction and he was going to use them to kill innocent people.
Er glaubt, dass Saddam Hussein mit Massenvernichtungswaffen Unschuldige töten will. Und Brad ist nicht der Einzige. Laut Meinungsumfragen glaubt im Frühjahr 2003 die Mehrheit der US-Amerikaner, dass der irakische Diktator Saddam Hussein wahrscheinlich mit den Terroranschlägen vom 11. September zu tun hat. Auch Brads Bruder Tim sieht das so. Er glaubt, er kann Menschen schützen und seinen getöteten Vater ehren, indem er in den Krieg gegen Saddam Hussein zieht. Er meldet sich freiwillig zum Militärdienst.
He did two tours of duty and he did incredible things in Iraq. He won two Bronze Stars and he went there to avenge his father.
Er geht zweimal als Soldat in den Irak. Zweimal wird er mit dem Bronze Star ausgezeichnet. Einmal davon für heldenhaftes Verhalten im Kampfeinsatz.
My brother and our family were so proud because in 2006 and 2007 he believed he was going to Iraq to avenge the radical Islamic terrorists that killed his dad.
Die ganze Familie ist stolz, weil sie denken, dass er radikale Islamisten tötet, so ähnlich wie die seinen Dad umgebracht haben. Aber auch nach dem Sturz Saddam Husseins und dessen Hinrichtung ein paar Jahre später werden keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Auch keine Verbindung zu Al-Qaida oder 9/11. Und für Brad Eagleston ist klar, die US-Regierung, die Bush-Administration, hatte die Welt belogen.
We're now learning that the Bush administration was hellbent on going to war with Iraq at any cost.
Und Brad fühlt sich betrogen.
They wanted to make 9/11 and use the leverage and the spirit and the feeling within our country at the time to justify a war against Saddam Hussein and Iraq.
Präsident Bush hat 9/11 und die Opfer benutzt, um den Krieg gegen den Irak zu rechtfertigen, sagt Brad.
And there was no credible evidence.
Obwohl es keine Beweise gibt. Die Terroranschläge vom 11. September 2001, die führen nicht nur zu Kriegen in Afghanistan und Irak. Die verändern auch die USA im Inneren. In den Jahren danach bekommen die Sicherheitsbehörden und Geheimdienste mit dem Patriot Act immer mehr Befugnisse, quasi unbeschränkte Macht. Die CIA beginnt weltweit Leute zu entführen und zu foltern. Die NSA baut ein beispielloses globales Überwachungsnetz auf. Guantanamo, Massenüberwachung. Auf der anderen Seite die Attentäter vom 11. September tot. Al-Qaida weitestgehend zerschlagen. Der Drahtzieher Osama bin Laden ein paar Jahre später von US-Spezialeinheiten in Pakistan erschossen. Mission accomplished. Kapitel 9/11 abgehakt, könnte man sagen. Für Brad Eagleson aber noch lange nicht.
In the early years, again, I was more focused on working on myself and just getting through tragedy.
In den Jahren nach 9/11 muss er erstmal irgendwie klarkommen, die Tragödie verarbeiten.
And then after college, I landed a job and I was trying to find a, you know, I was on the dating scene and I was hanging out with friends.
Er bekommt einen ersten Job, trifft seine Freundin, die heute seine Frau ist. Er kommt klar. Jetzt könnte Brad eigentlich ein ruhiges Leben führen, eine Familie gründen, Hobbys nachgehen, irgendwie sowas.
And I went to my mom's house and there was a letter on the table.
Doch eines Tages, ein paar Jahre nach 9/11, besucht er seine Mutter bei ihr zu Hause. Auf dem Küchentisch, da liegt ein Brief.
And it was a letter from a law firm that had been representing a number of the 9/11 families.
Ein Brief von einer Anwaltskanzlei, die einige Angehörige der 9/11 Opfer vertritt.
It was an update on everything that they've been doing and their discovery process and how they've been investigating who helped the 9/11 hijackers.
In dem Brief steht, was die Anwälte in den letzten Jahren alles herausgefunden haben, wer ihrer Meinung nach hinter den Terroranschlägen vom 11. September steckt. Und dass sie die Verantwortlichen nun auf mehrere Milliarden Dollar Schadenersatz verklagen wollen.
And a fire within me was lit.
Brad steht da in der Küche, hält den Brief in der Hand und hat das Gefühl, dass ihm in dem Moment ein Licht aufgeht.
It always had bothered me that the official narrative that our government would lead the world to believe was that somehow 19 hijackers with no knowledge of English.
Tief im Inneren hat Brad die offizielle Version der US-Regierung nie wirklich geglaubt, sagt er. Hat nicht geglaubt, dass 19 Attentäter, die bei ihrer Einreise in die USA kein Englisch sprechen,
no money,
kein Geld haben,
never flown a plane before,
keine Ahnung von Flugzeugen haben,
never been out of the Middle East,
die noch nie im Land waren, dass die sowas alleine fertiggebracht haben.
How was it that 19 of these guys were able to pull this off and hit America with the most devastating and consequential attack this country has ever seen?
Wer hat ihnen geholfen? Brad meint, die 19 Terroristen müssen ein ganzes Netzwerk von Unterstützern gehabt haben, und zwar in den USA.
So somebody had to been helping them.
Jemand muss ihnen geholfen haben.
Pay rent, get money, have jobs, get food, meet others.
Die Miete zu zahlen, Essen zu kaufen, einen Führerschein zu machen, ein Bankkonto zu eröffnen.
How do they live amongst us? How do they have a car? How do they get a driver's license, a checking account?
Was Brad zweifeln lässt, keiner der 19 Attentäter kommt aus dem Irak oder Afghanistan. 15 von ihnen kommen aus einem ganz anderen Land, Saudi-Arabien. Sind saudische Staatsbürger, genauso wie der Al-Qaida-Anführer Osama bin Laden.
And once I read that letter, it was a call to action.
Und in dem Brief der Anwälte, den Brad in der Küche seiner Mutter liest, steht genau das, dass Saudi-Arabien eine zentrale Rolle bei 9/11 gespielt hat. Brad will antworten. Hatte die saudische Regierung, der saudische Geheimdienst gewusst, was einige ihrer Staatsbürger vorhaben oder sogar die Attentäter unterstützt? Ist Saudi-Arabien also mitverantwortlich für die Terroranschläge vom 11. September 2001 und damit für den Tod seines Vaters?
And that's what we're finding out.
Das will er jetzt herausfinden. Brad hat nun eine Mission.
I said, finally, here's something I can do.
Er ist sich sicher, hier ist etwas, was er Sinnvolles tun kann, ja, tun muss, für seinen Vater, seine Familie, für Gerechtigkeit.
groups. And this was my very first introduction to lobbying and advocacy.
Ende 2015 wird Brad zum Lobbyisten in eigener Sache. Er schließt sich mit anderen Angehörigen von Opfern zur Gruppe 9/11 Justice zusammen. Brad wird zum Gesicht der Bewegung. Er tritt im Fernsehen auf, redet auf Podiumsdiskussionen, knüpft Kontakte zu wichtigen Politikern.
We're joined now by the president of 9/11 Justice, Brett Eagleson.
Brett Eagleson, whose father was killed in the 9/11 attacks.
Brett Eagleson joins us here in New York now.
Das Ziel? Dass das FBI alle Ermittlungsergebnisse zu Saudi-Arabien veröffentlicht. Denn die Bundespolizei FBI beschäftigt sich in den Monaten nach 9/11 auch intensiv mit der Frage, welche Rolle Saudi-Arabien bei den Anschlägen spielt. Tausende Beamte drehen jeden Stein um, rekonstruieren minutiös das Leben der Attentäter in den letzten Jahren, befragen Familie, Freunde, Nachbarn, checken Kreditkartenabrechnungen, Telefongespräche, Banktransaktionen. Es sind die größten Ermittlungen in der Geschichte der USA. Und einen ersten großen Bericht dazu gibt es knapp ein Jahr später, im Dezember 2002. Ein Bericht des US-Kongresses, des Parlaments quasi. Genauer gesagt aus einer gemeinsamen Untersuchung der Geheimdienstausschüsse von Repräsentantenhaus und Senat. Auf mehreren hundert Seiten erzählt der Bericht, was die FBI-Ermittler und Geheimdienste in den Monaten nach 9/11 herausgefunden haben. Und in diesem ersten großen Bericht gibt es ein sehr interessantes Kapitel. Ein Kapitel, das sich mit der, Zitat, Unterstützung der Attentäter aus dem Ausland beschäftigt. Aber ausgerechnet dieses wichtige Kapitel fehlt in dem dicken Bericht. Stattdessen 28 leere Seiten. Sie werden als Staatsgeheimnis eingestuft, streng geheim, von Präsident George W. Bush persönlich.
It makes no sense to declassify during the war on terror, because it would help the enemy if they knew our sources and methods.
Die Veröffentlichung des Kapitels, sagt der US-Präsident, würde dazu führen, dass Quellen und Methoden der Geheimdienste erkennbar werden. Und wenn die Feinde wissen, welche Quellen man hat, welche Telefone man abhört oder dass einer aus dem engsten Kreis geplaudert hat, dann hilft das den Terroristen. Und so bleibt das Kapitel über die Unterstützung der Attentäter aus dem Ausland ein Staatsgeheimnis. Aber ein sehr einflussreicher US-Politiker, der darf das Kapitel lesen. Und der will sich nicht damit abfinden. Er will, dass dieses Staatsgeheimnis gelüftet wird. Denn was da passiert, das ist eine Vertuschung, meint er.
So it's a cover-up, but more than just a cover-up.
Mehr noch.
I say it goes beyond cover-up, which is a passive withholding to an aggressive deception.
Vertuschung, das ist fast zu passiv. Es geht um eine aggressive Täuschung durch die US-Regierung, meint er. Dieser wichtige und mächtige Mann ist US-Senator Bob Graham von der Demokratischen Partei. Er war jahrelang Gouverneur von Florida, bevor er dann Senator und einer der beiden Vorsitzenden der Untersuchungskommission wurde, aus dessen Bericht die fehlenden 28 Seiten stammen. 2016 gibt er dem WDR ein Interview und spricht von einem Betrug am amerikanischen Volk.
In which the government has gone out of its way to create this narrative that the 19 hijackers acted alone.
Ein Betrug, weil die US-Regierung immer wieder behauptet, dass die 19 Attentäter alleine gehandelt hätten. Zum Zeitpunkt des Interviews ist das Kapitel in dem Bericht schon seit 13 Jahren als streng geheim eingestuft. Und der Nachfolger von Präsident Bush, der Demokrat Barack Obama, also von Grahams eigener Partei, hat gerade noch mal im Fernsehsender CBS bekräftigt, dass das auch so bleibt.
To make sure that whatever it is that is released is not going to compromise some major national security interest of the United States.
Dass die 28 Seiten weiter unter Verschluss bleiben, weil es um die nationale Sicherheit gehe. Bob Graham durfte als Chef der Untersuchungskommission die 28 Seiten lesen. Aber was da genau drin steht, darüber darf er im Interview nicht sprechen. Wenn er ein Staatsgeheimnis verrät, macht er sich strafbar. Aber er macht klar, die 28 Seiten sind starker Tobak und formuliert einen Satz. Einen großen Satz.
So I think, yes, history will have to be rewritten to say there was a support group which made 9/11 possible.
Graham, der mittlerweile verstorben ist, sagt uns damals, die Geschichte der Terroranschläge muss neu geschrieben werden, weil es ein Netzwerk an Unterstützern gegeben hat, das 9/11 überhaupt erst möglich gemacht hat. Ein Netzwerk, über das wir bis heute so gut wie nichts wissen. Und darum geht's in den 28 Seiten.
I think if you define a smoking gun as being the conclusive evidence that the crime was committed and by whom the crime was committed. I believe this is a smoking gun.
Für ihn ist das, was da drin steht, eine Smoking Gun, eine Art ultimativer Beweis. Der politische Druck auf Obama wächst. Immer mehr hochrangige Politiker fordern die Veröffentlichung der 28 Seiten. Und tatsächlich, im Juli 2016, zwei Monate nach dem Interview mit Graham, werden große Teile der 28 Seiten von der US-Regierung freigegeben.
I think when we were reading the 28 pages, we were all shocked.
Als Brad die Seiten zum ersten Mal liest, ist er schockiert. In diesen 28 Seiten geht es unter anderem um einen Mann, den ihr am Anfang dieser Folge schon mal gehört habt. Der Mann, der wenige Tage nach 9/11 von Scotland Yard-Ermittlern verhört wird.
I'm looking for the truth. I don't want to hide anything.
Omar al-Bayoumi, von dem Ermittler glauben, dass er ein saudischer Spion ist. Das war die erste Folge von Staatsgeheimnis 9/11. Ein Podcast des WDR 2026. Ich bin Nikolaus Steiner. Alle 5 Folgen findet ihr im Kanal Dark Matters in ARD Sounds. Bei Fragen oder Feedback meldet euch gern per Mail an staatsgeheimnis@wdr.de. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt den Podcast mit euren Freunden und eurer Familie. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Die Terroranschläge vom 11. September, die gelten ja als historische Zäsur. Sie zeigen, dass auch die Zivilbevölkerung im Westen der Welt Zielscheibe von islamistischen Terroristen werden kann. Das führte zu kollektiven Ängsten. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden massiv verschärft, zum Beispiel mit mehr Überwachung an Bahnhöfen und Flughäfen. Es wurden Gesetze erlassen, wie der Patriot Act in den USA und die sogenannten Sicherheitspakete in Deutschland, mit zum Teil erheblichen Einschnitten beim Datenschutz und bei den Persönlichkeitsrechten. Das führte zu einer großen Diskussion über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Und darum geht es in einer Folge von Alles Geschichte, der History-Podcast, über den 11. September 2001, der Tag, der unsere Sicherheit neu definierte. Den Link findet ihr in den Shownotes.